Süß schmeckt gut. Das ist einfach so. Aber womit süßen wir eigentlich am klügsten? Und macht es überhaupt einen Unterschied, ob wir Zucker, Honig oder Zuckerersatz verwenden? Und warum schmecken viele Desserts in guten Restaurants weniger süß, aber trotzdem besser? Darum geht es heute bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu Iss Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Antonina Müller, Spitzenköchin, und heute geht's um ein Thema, das wirklich eigentlich jeden betrifft, der gern einfach auch isst. Die Süße. Ich bin ja auch so eine süße Maus.
Und ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler. Ja, Süßungsmittel sind eines der Themen, bei denen es extrem viele Meinungen gibt. Von Zucker ist Gift bis Zuckerersatz ist die Lösung für alles.
Und irgendwo dazwischen stehen wir alle in der Küche und fragen uns, womit süße ich denn jetzt eigentlich meinen Kaffee, mein Frühstück oder mein Dessert?
Genau, und deshalb schauen wir uns heute an, ob Zucker wirklich das Problem ist oder ob es eher um Menge, Häufigkeit und den Kontext geht. Und was ist die beste Alternative? Die stelle ich euch heute vor.
Tja, und ich bringe das Ganze in die Küche. Wie wird eigentlich in Profiküchen gesüßt? Wann braucht ein Gericht überhaupt Süße und wann eher überhaupt nicht? Und schmeckt weniger süß vielleicht sogar manchmal besser?
Außerdem haben wir ein Rezept dabei, das zeigt, wie man Süße richtig gut einsetzt, nahezu kalorienfrei süßen kann, ohne dass sie alles dominiert. Wir machen ein kühles oder kühlendes Waldbeersorbet.
Dann lass uns mal loslegen.
Jetzt gibt's eine Extraportion Ernährungswissen von Achim.
So, Achim, Butter bei den Fische, Butter beim Zucker. Ist der Zucker, also wir starten wirklich damit, ist der Zucker eigentlich wirklich das einzige Problem oder eher die Menge und der Kontext?
Also ich muss ehrlich sagen, dass das Thema Zucker ist so, das triggert mich total. Also ich habe schon extrem viel zum Thema Zucker gemacht. Ich habe für das aktuelle Buch zusammen mit Professor Sina viel dazu recherchiert. Also für, es heißt ja böse Milch, guter Dinkel. Mhm. Und da haben wir das Zuckerthema auch richtig aufgedröselt und haben uns die Studiensituation angeguckt. Ich habe beim Jenke-Experiment mitgewirkt, ja, und habe Jenke ein Kilo Zucker eingeflößt. Oh, er musste dann allerdings auch nach kurzer Zeit abbrechen, weil es ihm einfach zu viel war und ja, weil es gesundheitlich auch seine, ja, Auswirkungen hatte. Ja, aber ich will heute tatsächlich mal Klartext sprechen, weil es wird ja so viel immer mit Zucker ist gleich Gift und das nervt mich, weil Zucker im Prinzip natürlich eins vorweg, man sollte deutlich weniger Zucker essen, wir essen zu viel Zucker, aber ich will auch so eine kleine Ode mal auf unseren, ich spreche jetzt von Haushaltszucker, nicht von Industriezucker, weil unser Haushaltszucker oder der normale Rübenzucker, ne, die Saccharose, also ein Gemisch aus Glucose und Fructose, aber es ist so zusammengesetzt, dass es auch gut verträglich ist. Sage ich aber später nochmal was zu. Okay. Und es ist auch ein regionales Produkt. Und ja, was ist eigentlich dran tatsächlich an diesem Zucker ist Gift? Mhm. Eins vorweg ist es nicht. Hier macht die Dosis letzten Endes das Gift. Aber was ist dran? Wozu gibt es haltbare Studien? Und was ist eher so im Bereich der Glaskugel-Guckerei?
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Also du sagst, wir brauchen den Zucker schon für uns einfach auch essentiell. Er ist nicht wegzudenken. Also diese No-Zucker, also No-Sugar-Diäten und so, dass man den ganz weglässt, ist eigentlich...
Also dieses Low Carb, ja, das geht natürlich. Ne? Alles, was unter 20% Kohlenhydrat hat, kann man so als Low Carb bezeichnen. Aber dass man sich komplett zuckerfrei ernährt. Man muss ja auch, komplexe Kohlenhydrate spalten sich ja dann auch in die Einfachzucker. Mhm. Natürlich ist der Vorgang wichtig, weil es die Magenverweildauer erhöht, Blutzuckerspiegel stabiler hält, wenn man natürlich komplexere Kohlenhydrate, Vollkornprodukte und so weiter isst. Mhm. Aber letzten Endes ist dann alles Einfachzucker. Ne? Unser Gehirn kann nur mit Energie aus Glucose arbeiten oder baut dann irgendwann die Ketonkörper. Also wenn man dauerhaft zu wenig oder nichts isst, dann kann man auch aber in die Ketoazidose kommen, also eine Ketose bekommen, was auch nicht so gut ist. Ja. Wo es auch eine sehr gute Kausalität gibt, ist in Bezug auf Fructose, also die ja jetzt auch mit in der Saccharose drin steckt, aber natürlich überwiegend Fructose, wenn man jetzt Smoothies trinkt oder ne, Fructose. Da spreche ich jetzt nicht von dem ganzen Obststück, sondern auch eher von dem isolierten dass das zu einer Fettleber oder zu einer nicht alkoholischen Fettleber führt. Also die Fructose, die früher ja auch so hochgehalten war, der Fruchtzucker führt zu einer oder eine hohe Fructosezufuhr zu einer nicht alkoholischen Fettleber, weil die Fructose über die Leber verstoffwechselt wird.
Also auch nicht zu unterschätzen, ne?
Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, ne? Deshalb haben viele, die sich eigentlich vermeintlich gesund ernähren und haben doch auffällige Leberwerte. Mhm. Und der dritte Punkt, wo man sagen kann, hier ist eine klare Kausalität, ist Zucker in Verbindung mit Karies, also dass er kariogen ist. Da gibt es auch eine echte Beweislage für, weil es das Substrat für die Kariesbakterien ist. Mhm. Ne? Oder eine Säurebildung und man hat auch eine Demineralisierung des Zahnschmelzes. Also auch da ist Zucker wirklich schädlich.
Schlecht.
Mhm. Wo es keine klare Kausalität gibt, trotz der ganzen Schlagzeilen, ist, dass Zucker unmittelbar oder direkt Diabetes Typ 2 verursacht.
Ach nee.
Das stimmt so direkt nicht. Also kausal gut belegt ist, dass natürlich zu viel Zucker zu einer Gewichtszunahme, ne? Also
die Menge
quasi eine leere Kalorie, ist ein guter Energieträger, liefert schnell verfügbare Energie, zu einer Gewichtszunahme führt und das Übergewicht dann zu einem erhöhten oder diese Insulinresistenz zu einem erhöhten Risiko für Diabetes Typ 2 führt. Das muss man ganz deutlich sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Also hier ist eher die Ursache dann das Übergewicht durch eine überkalorische Ernährung.
Das also nicht nur durch den Zucker, sondern wirklich allgemein überkalorisch.
Überkalorisch. Ja. Natürlich gibt es da auch Ansätze, dass man sagt, wenn man zu viel Zucker isst, dann hat es eine Auswirkung auf die Autophagie, also auf das Zellrecycling. Die Zelle vermüllt schneller, stirbt schneller ab. Wir altern schneller und die Entstehung von ernährungsbedingten Erkrankungen nimmt zu. Aber das scheint auch so zu sein, dass es gar nicht so die Rolle spielt, ist das jetzt quasi aus Zucker oder kommt die Energie beispielsweise aus Fett oder aus Proteinen, sondern oder welche Kohlenhydratquelle, so muss man es vielmehr sagen, ist dafür verantwortlich, sondern dass die Gewichtszunahme, die überkalorische Ernährung dann zu Diabetes Typ 2. Da kommt natürlich dazu, dass zuckerhaltige Getränke wieder die Gewichtszunahme fördern und es indirekt natürlich Diabetes Typ 2 begünstigt. Aber es heißt nicht, dass Zucker isoliert gesehen Diabetes Typ 2 verursacht.
Das ist mal wirklich spannend, ne? Weil man hat es sehr oft im Kopf, also ich auch, denkt man da gleich drüber nach. Aber darf ich dich noch schnell dazu was fragen?
Du darfst mich alles fragen.
Du hast mir nämlich mal, das ist mir im Kopf geblieben, weil wir haben über Zucker gesprochen, dann hast du zu mir gesagt, ich esse jetzt ein Nutella-Brot. Und dann hast du zu mir gesagt, gar nicht so schlimm. Also natürlich
ist Nutella jetzt... Ja, wenn es jetzt um den Hunger geht,
ist
es gar nicht so verkehrt. Also wir haben da Untersuchungen gemacht an der Uni zu Lübeck mit dem Professor Christian Sina. Fand ich wahnsinnig spannend, ist jetzt allerdings auch schon eine Zeit her. Und da haben wir gesehen, dass, also wir haben da den Blutzucker gemessen und so. Und wenn es ums Thema Hunger geht, ist es ja wichtig, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Ja. Und das ist, wenn man jetzt isoliert Zucker isst, steigt, dann hat man so einen Insulinpeak.
Ja, genau.
Blutzuckerspiegel steigt das an. So,
ja,
ne?
Ja.
Und dann ist aber das Problem, dass wenn man jetzt nicht so eine lange Magenverweildauer hat, man hat jetzt einen Kaffee mit Zucker drin, dann hat man den Insulinpeak, es wird viel Insulin ausgeschüttet,
aber
je nachdem, wie gut das Mikrobiom und so weiter funktioniert, die Bauchspeicheldrüse, also wie sensibel man Insulin ausschüttet. Mhm. Bei uns ist es aber eher so, dass wir dann recht viel Insulin ausschütten im Verhältnis zu der Zuckermenge, die wir zu uns genommen haben.
Mhm.
Und es wird der Zucker abgebaut, den man quasi im Kaffee hat, ne, also einen isolierten Zucker. Und dann fällt man in den Unterzucker, weil so viel Insulin da ist und jetzt ist aber gar nicht so viel Zucker da.
Mhm.
Und jetzt versucht das Insulin, das stärkste anabole Hormon, irgendwie noch Zucker in die Zelle zu kriegen. Und das baut dann den Blutzuckerspiegel ab und fällt dann in den Keller.
Aha.
Entscheidend ist dafür die Magenverweildauer. Also das heißt, je länger Kohlenhydrate im Magen liegen, umso moderater ist der Blutzuckeranstieg. Also dann umso gleichbleibender ist der letzte.
So.
Wenn ich jetzt also eine al dente Pasta esse, die eine längere Magenverweildauer hat, esse da vielleicht noch eine Soße dazu, die auch ein bisschen Fett enthält, dann bleibt die länger im Magen liegen. Und ich habe nicht so eine steile Blutzuckerkurve, dass sie erst ansteigt und dann quasi, dass sie so abfällt, sondern sie sättigt oder man ist besser gesättigt.
Also al dente ist nicht nur besser vom Geschmack, sondern auch gleich noch besser für unseren Körper.
So ist es.
Ist ja toll.
Und das gilt für alle Stärkeprodukte auch. Ne? Also, dass man entweder diesen Erkaltungstrick macht mit der resistenten Stärke, ne? 12 Stunden erkalten lassen, bei Reis, bei Pasta oder auch bei Kartoffeln.
Mhm.
Und dann heißt es, dann hat man einen höheren Anteil von resistenten Stärke und man hat Vorteile, aber dann hat man auch einen Einfluss auf die Insulinausschüttung. Aber jetzt zurück zu deiner Nutella-Frage eigentlich. Eine ziemlich weite Herleitung. Bei der Nutella ist es so, dass sie natürlich sehr viel Fett enthält. Mhm. Also die Magenverweildauer ist wesentlich länger, als wenn ich jetzt isoliert den Zucker zu mir nehmen würde.
Das ist echt spannend. Das finde ich, also man sollte es trotzdem nicht jeden Tag um Gottes Willen essen. Aber das ist nur spannend für mich, weil man denkt ja, oh Gott, das ist Fett und alles und Zucker. Also schlimmer geht's gar nicht mehr. Aber,
was die Kalorienmenge anbelangt, schon.
Ja,
was die
natürlich, um das geht's ja jetzt nicht.
Die Sättigung ist aber länger. Und dadurch ist es vermeintlich so, dass man dann halt, dass es einfach wahnsinnig lange satt macht.
Ja, ja.
Oder besser satt macht, als wenn man isoliert Zucker zu sich nehmen würde. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, dass so der normale Haushaltszucker, gerade wenn man mit Fructose und so Probleme hat, Fructose hat eine lange Halbwertszeit, liegt lange rum im Darm und so. Und wenn man da Probleme mit hat, kann so eine leichte Aufzuckerung mit Haushaltszucker echt helfen. Also, dass man mal eine Marmelade oder so dazu isst.
Kann man besser vertragen.
Und dann zieht quasi die Glucose, schleust die Fructose schneller durch die Darmpassage man nimmt die schneller auf. Also, wenn man da Schwierigkeiten mit hat, kann man durch eine leichte Aufzuckerung kann man die Probleme etwas reduzieren. Aber wenn man jetzt noch das, um das zu Ende zu bringen, ne, also was die Studienlage da, man kann auch nicht sagen, dass Zucker per se krank macht. Also da gibt es auch keine klare kausale Evidenz. Mhm. Es gibt da, die heißen, also ich muss diesen Fremdbegriff einfach mal sagen, die sind isoenergetische Studien. Das heißt, dass man Studien macht mit einer gleichen Kalorienmenge, die aus verschiedenen Nährstoffquellen kommt. Also man hat Zucker versus Stärke beispielsweise oder Zucker, den Haushaltszucker versus andere Kohlenhydratquellen. Mhm. Eigentlich ist Zucker oft nur ein Teil von einem problematischen Ernährungsmuster. Also nicht der alleinige Täter. Ne? Aber so unterm Strich muss man sagen, es gibt gute kausale Belege, dass zuckerhaltige Getränke, übermäßige Fructosezufuhr und Zucker im Mundraum gesundheitlich schaden kann. Für normalen Haushaltszucker in moderaten Mengen gibt es dagegen keine Evidenz, dass er isoliert krank macht. Entscheidend sind halt, wie ich es gesagt habe, Dosis, Form, Kontext und nicht der Zucker
an sich.
Oder der Haushaltszucker an sich.
Das
und ich sage ganz bewusst Haushaltszucker, nicht Industriezucker, weil es immer suggeriert, hochverarbeitet. Wenn ich jetzt ein Stevia esse, also Stevia-Zucker, und mache mir den selber an. Ich nehme die Blätter aus dem Reformhaus und setze mir den selber an. Natürlich. Aber all das, was ich in Produkten als Stevia zu mir nehme, ist ein hochglorifizierter Prozess. Also das ist wirklich Industrieware. Ja. Also das darf man nicht vergessen. Und natürlich essen wir zu viel Zucker. Mhm. Das ist gar keine Frage. Ja. Wir essen ganz grob gesagt die doppelte Menge, als empfohlen ist, so von der WHO. Also wenn man jetzt quasi von dem gesamten Zuckerherstellung, Verbrauch pro Kopf, wenn man das runterrechnet, das ist natürlich auch nur eine Durchschnittszahl. Aber was macht man mit diesem ganzen Zuckerbashing?
Ja.
Ich sag nochmal, ich sag nicht, dass Zucker gesund ist.
Ja,
ich sag nur,
das ist
dass
wichtig,
er nicht ungesünder ist, wie beispielsweise ein Zucker, den man sich aus Übersee holt, wie ein Kokosblütenzucker oder wie ein Rohrzucker und. Und das Problem ist, was man damit auslöst und was immer vergessen wird. Wir vertreiben die Zuckerrübenbauern, weil wir natürlich dazu neigen, und das suggeriert uns natürlich auch das Marketing, ich greife jetzt auf einen Zucker zurück, der vermeintlich gesünder ist.
Mhm.
Der kommt aus Übersee. Ich habe aber weder Einfluss auf die, wie wird das produziert.
Ja, das ist ganz wichtig.
In Anführungszeichen, wie sind die Arbeitsbedingungen,
natürlich.
Wie ist die Belastung mit Schadstoffen etc. pp. Und allem voran noch, wir wollen ja auch ein bisschen auf die globale Gesundheit achten. Das Zeug muss halt noch quasi
hergeschifft werden.
Hierher kommen.
Klar.
Und das erzeugt natürlich auch wahnsinnig viel CO2. Mhm. Und dann kostet es halt leider Gottes wesentlich mehr als der normale Haushaltszucker.
Ja, irre eigentlich, ja.
Also das ist mir heute mal ganz wichtig, das einmal zu sagen und einmal klarzustellen, dass man den Haushaltszucker
nicht so verteufeln soll.
An sich, das ist ein günstiger, guter Energiespender,
Regional.
Den man leider natürlich viel zu viel einsetzt oder der viel zu viel auch eingesetzt wird. Und dass man einfach darauf achtet, dass man weniger davon zu sich nehmen
sollte.
Ich habe
später noch super Tipps für euch, wie ihr das machen könnt, dass ihr das ein bisschen reduziert.
Das ist dann deine Aufgabe. Und dass der normale Haushaltszucker von der Herstellung, Regionalität und von den Zuckerbestandteilen, also hat rund 50-50, also von Fructose, Glucose ist also auch relativ gut verträglich, wie gesagt, auch für fructosesensible Menschen. Das sollte man nicht vernachlässigen.
Finde ich gut. Jetzt haben wir echt über Zucker mal so ein bisschen den Mythos auch aufgeklärt. Und jetzt wird es ein bisschen Zeit für die Austauschstoffe. Also du hast dich ja auch schon viel mit Zucker und Austauschstoffen beschäftigt. Wie kann ich denn den Zucker ersetzen? Also gibt es da für dich aus wissenschaftlicher Sicht das beste Süßungsmittel?
Also aus ernährungswissenschaftlicher Sicht fällt das Urteil da relativ nüchtern aus. In den meisten Fällen nein. Also jetzt, wenn man jetzt von Kokosblütenzucker, Agavendicksaft, Rohrzucker spricht und so, liefert ähnlich viele Kilokalorien wie der normale Haushaltszucker, beeinflussen den Blutzuckerspiegel ebenfalls relevant. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie, dass es da besondere Vorteile gibt. Also die oft beworbenen sind mehr Mineralstoffe drin oder die sind mengenmäßig so gering, dass es keinen gesundheitlichen Vorteil bietet oder dass da auch noch Ballaststoffe mit drin sind, weil er halt dunkler ist, was man ja oft denkt, auch beim Brot. Denkt man gleich, ein dunkles Brot hat mehr Ballaststoffe, ist mehr Vollkorn. Das ist also hier nicht der Fall. So, das ist das eine. Jetzt gibt's aber natürlich auch noch, sagen wir mal, Austauschstoffe oder Süßungsmittel, die deutlich weniger Kalorien haben und dadurch halt vermeintlich den Insulinspiegel oder den Blutzuckerspiegel weniger beeinflussen. Hat man oft gehört, ist der Birkenzucker, wo man sich, also da wird immer von Birkenzucker ist da die Rede, aber wenn es wirklich aus den Birkenrinden stammen würde, so, man kann den aus Birkenrinde gewinnen, aber da gibt's keine Birkenwälder mehr, also das ist auch ein synthetisches Produkt, was da hergestellt wird.
Ganz
ist
synthetisch?
Xylit. Ja.
Das hätte ich nicht gewusst. Das
ja, ja, also absolut. Ja, aber das Gleiche denkt man ja auch von Stevia.
Ja.
Na, dass also es so ein natürliches Produkt ist.
Ja, also bei mir ist es so, ich habe so ein Pflänzchen, das wächst so. Das ist für mich Stevia. Natürlich, das Pulver ist dann ganz anders hergestellt. Aber das ist wirklich, manchmal macht bei mir dann auch Kling. Schau, mit dem Birkenzucker hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das ist komplett, das ist spannend. Ja. Ja.
Also der Birkenzucker oder das Xylit wird häufig in Kaugummis, Zahnpflegeprodukten eingesetzt, weil er im Vergleich halt zu Zucker als zahnfreundlicher gilt. Na, das ist ja der Nachteil von dem normalen Haushaltszucker, der kariogenes, Karies fördert. Und Xylit hat ungefähr die Süßkraft von Haushaltszucker, liefert aber weniger Energie. Also typischerweise, das ist auch je nachdem, wo und wie er hergestellt wurde, 2,4 Kilokalorien pro Gramm statt eben 4 Kilokalorien beim Zucker. Und lässt halt dadurch den Blutzuckerspiegel in der Regel weniger ansteigen als mit dem gewöhnlichen Haushaltszucker. Mhm. Gleichzeitig ist aber Xylit jetzt nicht für jeden harmlos. Das ist ein Zuckeralkohol oder gehört zu der Gruppe der Zuckeralkohole und kann halt in höheren Mengen, man liest es oft bei Kaugummis und so weiter oder bei Bonbons steht dann drauf, kann zu Blähungen und Durchfall führen.
Ja, das stimmt, das steht immer drauf.
Das hat man vielleicht auch schon mal erlebt. Also vor allem, wenn man einen empfindlichen Darm hat oder wenn man Reizdarm. Zusätzlich hat eine 2024 publizierte Studie einen Zusammenhang zwischen hohen Xylit-Blutspiegeln und einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse beschrieben. Aber wie gesagt, das ist nicht bewiesen. Das ist auch nur quasi ein Zusammenhang, dass es einen Zusammenhang gibt. Aber es ist halt keine Evidenz da. Mhm. So, ne? Aber es ist eine Beobachtungsstudie. Also Fazit, Xylit kann im Vergleich zu Haushaltszucker Vorteile haben, insbesondere für Zähne, Blutzucker, sollte aber wie alle Süßungsmittel maßvoll eingesetzt werden. Also gerade hier nochmal zu beachten, dass Xylit eine antikariogene Wirkung hat. Mhm. Also nicht wie Zucker für Karies, ne, sondern sogar gegen Karies wirken kann. Gibt es auch spezielle Kaugummis und Produkte und so weiter. Aber man verträgt es halt irgendwie nur in bedingten Mengen. So, und dann kann man vielleicht noch sagen, weil es einen Zusammenhang gibt, dass Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder mit einem erhöhten Risiko bis zur Klärung der Datenlage vorsichtshalber damit eher zurückhaltend sein sollen. Und deshalb ist für mich eigentlich die beste Zuckeralternative, also wenn ihr mich jetzt fragt, wenn du mich fragen würdest, ja, aber wie reduziere ich es denn oder wenn ich Energie sparen will, würde ich auch zu einem Zuckeralkohol greifen, aber das ist das sogenannte Erythrit.
Okay.
Das ist für mich so eigentlich die beste Alternative unter den Süßungsmitteln.
Okay.
Also das hat, wenn man sich es mal genauer anschaut, Erythrit gehört auch zur Gruppe der Zuckeralkohole. Wie gesagt, klingt erstmal nach Chemie, ist aber relativ simpel. So, schmeckt süß, sieht aus wie Zucker, verhält sich im Körper aber ganz anders. Erythrit liefert fast keine Kalorien. Wir sprechen da von 0,2 Kilokalorien pro Gramm. Das ist also nichts. Oder man kann eigentlich von null Kalorie sprechen. Mhm. Im Vergleich zu Haushaltszucker, der hat, wie gesagt, 4 Kilokalorien pro Gramm. Das ist ein massiver Unterschied. deshalb beeinflusst halt das Erythrit den Blutzuckerspiegel praktisch zumindest nicht. Studien zeigen, dass er nach dem Essen weder den Blutzucker noch die Insulinausschüttung nennenswert ansteigen lässt. Auch nicht bei Menschen mit Diabetes oder Insulinresistenz. Der Grund ist relativ simpel. Also Erythrit wird im Dünndarm fast vollständig aufgenommen, aber nicht verstoffwechselt. Geht dann direkt ins Blut, mit anschließend unverändert über den Urin wieder ausgeschieden. Der Körper nutzt ihn also nicht als Energiequelle. Das macht Erythrit aus metabolischer Sicht zumindest sehr attraktiv für uns. Auch für die Zähne interessant, weil im Gegensatz zu Zucker können halt Kariesbakterien Erythrit nicht verarbeiten. Ah. Und das ist ganz entscheidend. Es entstehen also keine Säuren, die den Zahnschmelz angreifen. Und deshalb gilt Erythrit als in Anführungszeichen zahnfreundlich und schneidet da deutlich besser ab als der Haushaltszucker. Es gibt da aber auch Einschränkungen, weil Erythrit gehört ja auch zur Gruppe der Zuckeralkohole und die können halt genauso wie das Xylit zu Blähung, Durchfall führen und verursachen. Allerdings ist da Erythrit eher besser verträglich als Xylit oder wie Sorbit oder Malit, ne, das sind die anderen Zuckeralkohole, weil er kaum in den Dickdarm gelangt. So. Langzeitstudien, wenn man sich die mal anschaut, da gibt es keine belastbaren Hinweise, dass ein moderater Erythritkonsum Stoffwechselhormone oder Organe schädigt. Die Datenlage ist aber deutlich, sagen wir mal, ruhiger als bei manchen künstlichen Süßstoffen, auch wenn Langzeitstudien natürlich weiterhin wichtig sind. Also da ist noch längst nicht klar, was passiert da eigentlich wirklich. Mein Fazit ist, es ist für mich die metabolisch günstigste Zuckeralternative, quasi Null-Kalorien-Konto, blutzuckerneutral, zahnfreundlich und es sind echte Vorteile, wie man ja sieht, im Vergleich zu dem normalen Haushaltszucker. So, was ich aber nicht vergessen darf zu sagen, also bei den Zuckeralkoholen, bitte weg von Hunden, ne? Äußerst, wolltest du gerade auch sagen, ja, weil du so nix?
Ich habe meine Hand gehoben, ich wollte das auch noch sagen.
Giftig für Hunde und auch kleine Mengen. Ich hatte da mal eine Geschichte, meine Schwiegermutter hat Plätzchen gebacken und ich hatte die Box rumstehen und unser Welpe, also mittlerweile ist es auch schon ein großer Corgi, hat irgendwie diese Dose aufgekriegt und ich habe Blut und Wasser geschwitzt, dass sie eben nicht mit meiner Schwiegermutter auch so auf eine gute Ernährung achtet, Kalorienersparnis und figurfreundlich und so, dass man da auch backt. Und ich habe echt gehofft, dass sie das nicht mit Xylit gemacht hat. Sie hat das zum Glück mit reduziert Zucker, also die Plätzchen gemacht.
Ja, das ist gut.
Und da muss man wirklich sehr aufpassen. Also da
auf jeden Fall.
Ja, es wäre fahrlässig, wenn man das da rumstehen lässt und die Hunde dann irgendwie da dran kommen.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Eine Frage habe ich noch. Ich kenne es aus der Profiküche. Gerade Erythrit nehmen wir auch ab und zu. Natürlich nicht immer, aber das hatte ja so eine kühlende Wirkung. Hat das einen Grund, warum das kühlt? Oder ist es einfach mein
Empfinden? Hat einen Grund. Also es wirkt ja manchmal so mentholartig, dass es so eine kühlenden Effekt im Mund hat. Das ist so, weil die Zuckeralkohole schmecken kühl oder sich im Mund nur auflösen können, wenn sie Wärme aufnehmen. Und die Wärme ziehen sie dann halt aus dem Mund, aus der Mundschleimhaut und genau das empfinden wir dann als Kälte. Besonders stark ist der Effekt halt bei Erythrit. Das ist keine Aromatrickserei, sondern eigentlich reine Physik. Also stell dir vor, du hast warme Hände und fasst dann einen Metalllöffel an oder so und dann kann der ja richtig eisig kalt sein. Aber eigentlich entzieht dir das nur die Wärme aus den Fingern und deshalb wirkt es kalt und genauso ist es mit den Zuckeralkoholen im Mund und bei Erythrit halt besonders. Und das ist dann dieser kühlende Effekt, weil es die Wärme sozusagen aufnimmt und dieser Wärmeentzug, das empfindest du dann als
toll.
Kälte.
Ich dachte immer, das ist was anderes. Die Empfindung ist ja irre manchmal. So, jetzt kommt es noch ein bisschen zu den pflanzlichen Alternativen. Also gerade bei Honig bin ich ja da immer dabei. Das kann ich bei mir irgendwie nicht wegdenken. Jetzt bin ich gespannt, was du
meinst. Also wenn's um vom Zucker ist es nicht kein großer Unterschied. Ne? Also
normalen Haushaltszucker.
Je nach Honigsorte, also je fester ein Honig wird, wenn wir jetzt von so einem Rapshonig sprechen, da ist der Fructoseanteil liegt bei 39%, Glucose bei 41%. Deshalb ist er auch übrigens relativ gut verträglich, weil halt im Verhältnis mehr Glucose, ne? Glucose zieht die Fructose dann mit durch die Darmpassage dann durch, die hat dann eine relativ lange Halbwertszeit und liegt da lange rum. Deshalb ist er auch für fruktose-sensible, fruktose-intolerante Menschen besser bekömmlich als jetzt beispielsweise ein Akazienhonig, der einen sehr hohen Fructoseanteil hat im Verhältnis zu einem Glukoseanteil. Also man kann ganz grob sagen, je zähflüssiger ein Honig ist, umso mehr Glukose enthält er im Verhältnis zu Fructose und umso besser bekömmlich ist er natürlich. Mhm. Aber man sieht an den Zuckerverhältnissen, ist natürlich auch, besteht ein Honig aus Fructose und Glukose, also wie die Saccharose beim Haushaltszucker. Eigentlich müssen wir mal so eine kleine Ode an das Bienchen, dass wir das unterstützen, dass die Bienen fliegen dürfen. Was ich total spannend finde, also um ein Pfund Honig zu produzieren, muss ein Bienchen dreimal um die Erde fliegen.
Nee.
Das ist total verrückt. Für einen Pfund Honig, dass man mal eine Wertschätzung hat. Und total. Honig, natürlich gibt es Ausnahmen, waren jetzt auch wieder die Schlagzeile, dass Honig gepanscht wird und. Aber ich war auch da für einen Honigbeitrag mal in einem Honiglabor. Das ist wie Scotland Yard. Das ist total verrückt. Das ist eines der größten Honiglabore der Welt. Und die schauen, weil Honig ist eines der meistgefälschten Lebensmittel der Welt. Das ist quasi die Rolex der Lebensmittel.
Ja, so.
Aber Honig ist an sich, muss ein Naturprodukt sein. Du darfst dem Honig, außer es sind jetzt die Beinchen oder Bienenbestandteile, Insektenbestandteile oder es ist Schmutz, darfst du dem Honig nichts entnehmen und nichts hinzufügen. Da schauen die einfach genau hin, dass der nicht gepanscht, gestreckt ist mit Wasser oder mit einem Sirup oder wie auch immer, sondern dass Honig auch wirklich Naturprodukt ist. Und deshalb, also, ne, es gibt tollen Honig hier bei uns.
Ja, bei uns in Rotenbuch, also da, wo ich herkomme, das ist ja ein Imker nach dem anderen.
Ja,
ehrlich, und man kann
auch,
diesen Honig.
Was ich auch so faszinierend finde, man kann ja sagen, es ist jetzt ein Akazienhonig, ein Waldhonig, Wildblütenhonig.
Kastanienhonig.
Genau, da muss auch ein wesentlicher Anteil dieser Pollen auch drin sein.
Sonst ist es nicht der, ne?
Genau, und wenn ich jetzt quasi in einem, sagen wir mal, Waldhonig von uns, wenn die jetzt in dem Honiglabor da quasi eine Arabica-Blüte finden oder Polle finden, dann weiß man, kann eigentlich nicht sein. So, ne? Und
passt
dann,
nicht
das,
so
das ist eigentlich. passt nicht so rein, weil so der Sammelradius einer Biene liegt so bei 3 bis 4 Kilometern.
Mhm.
Deshalb kann man dann auch sagen, das sind jetzt viele Rapsfelder, das ist dann Rapshonig und muss auch dann quasi einen wesentlichen Anteil haben an Rapspollen, sonst darf der auch nicht so heißen.
Ja.
Aber es gibt ja ganz viele, es gibt einen Avocado-Honig.
Ja, allem eigentlich. Es ist echt spannend und der Honig schmeckt echt jedes Mal. Aber da kommen wir bei meinem Teil jetzt dann nochmal dazu, dass wir da nicht zu ausführlich sind.
Ja. Also wenn du mich fragst, ein Honig ist was, denn hat natürlich auch ein anti-entzündliches Potenzial, aber es geht ja heute um das Thema Zucker und ist es eine gute Alternative. Geschmacklich auf jeden Fall, was den Zucker anbelangt, eher
auch in Maßen.
Ganz klar, ganz klar.
Ne? Super.
Vielleicht noch eine Sache zum Manuka-Honig, weil es auch so oft irgendwie gefragt wird, habe ich ja auch schon öfter mal erzählt. Also da gibt es ja dieses Methylglyoxal, was da so, ich finde allerdings, also es gibt es als Medizinprodukt, nimmt man ja auch bei Pferden, wenn Entzündungen da sind und so weiter. Aber auch hier bei Kois oder bei Fischen, na, wenn die Wunden haben, dann wird der Manuka-Honig oder der, sagen wir mal, der medizinische eingesetzt, weil der Gehalt da sehr hoch ist. Ich bin da allerdings auch immer so ein bisschen, wenn man es nicht unbedingt braucht, unser Honig hat da natürlich wesentlich weniger davon, obwohl die Datenlage da auch recht schlecht ist. Aber man muss jetzt den Neuseeländern da nicht ihren Honig immer so, weil der Weltbedarf ist da schon relativ hoch, wurde ja auch gefördert. Das ist ein Hollywood-Trend und ist ja auch nicht günstig, auch zu Recht. Aber das, wenn man es nicht unbedingt braucht,
dann
nehmt lieber einen guten
Spessart-Honig oder wo Spessart-Honig auch immer ihr seid.
Wildblütenhonig.
Ja.
Oder wie gesagt, in dem Fall halt besonders bekömmlichen, verträglichen Rapshonig, weil er halt im Verhältnis mehr Glukose enthält.
Ah ja.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
So, Antonina, ich finde, ich habe jetzt eigentlich eine ganze Menge zu erzählt und meine Empfehlung war ja, den Zucker deutlich zu reduzieren. Also, dass man sich mal vornimmt, die Zuckermenge, die man so hat, zumindest mal um die Hälfte zu reduzieren.
Ja.
Wie mache ich das dann am besten in der Praxis? So. Und dafür bist du zuständig.
Ja, Achim. Also, man braucht wirklich nicht so viel Zucker, wie man denkt. Das ist wirklich so ein Suchtmittel auch ein bisschen. Ich sage das immer so, weil ich selber bei mir merke, wenn ich viel Zucker esse, will ich immer mehr. Das ist so. Und wenn ich das mal so ein bisschen weglasse, merke ich, puh, auf einmal ist die Cola super süß und ich will es gar nicht mehr trinken. Also, das ist echt spannend, dass das wirklich auch im Gehirn wahrscheinlich so ein Mechanismus ist, ne? Aber es gibt da eigentlich ganz einfache, ja, Mittel einfach, so auch effektiv, wo du sagst in der Küche, du reduzierst nicht von heute auf morgen, das funktioniert einfach nicht, sondern wirklich so ein bisschen Schritt für Schritt, probiert mal statt 2 Löffel Zucker im Kaffee einfach mal ein und dann kannst du das so ein bisschen also abwerten und irgendwann brauchst du es gar nicht. Also mir geht's so, das ist mein Tipp, wo ich sagen kann, okay, so funktioniert es wirklich gut und es funktioniert auch beim Backen, beim Kochen, also einfach mal bewusst zu sagen, wie viel Zucker nehme ich eigentlich, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Probiert die Rezepte einfach mal aus mit der Hälfte oder beim Drittel mal von mir aus und macht es dann immer weiter und so könnt ihr das machen. Ganz ohne Süße geht es natürlich nicht. Und ich habe da so ein paar Tipps. Einfach statt normalem Haushaltszucker einfach mal sagen, okay, ich benutze zum Beispiel meinen Porridge, nämlich reife Bananen. Ja, das ist so, wo ich sage, okay, ich mache keinen extra Zucker rein. Ich nehme das Obst schon her. Ist jetzt wurscht, ob es Bananen, Erdbeeren oder Blaubeeren sind oder Apfelmark, aber einfach auch nicht das Gekaufte, wo 3 Liter Zucker drin sind, sondern wirklich einfach Apfelmark, Natur, wo eh schon Zucker drin ist. Ja, man vergisst es so oft.
Gerade bei der Banane, die hat natürlich schon einen hohen Glukoseanteil im Verhältnis zu anderen Fruchtsorten. Böse Zungen behaupten ja auch immer, Obst ist angemalter Zucker.
Mhm.
Im Prinzip haben sie aber recht, deshalb bin ich da immer für das ganze Obststück. Ich bin ja auch ein Cowboy, weil du hast halt immer auch noch den Ballaststoffanteil der Schale und so weiter mit drin. Aber im Prinzip hast du recht, ich würde halt beim Apfelmark oder so, ich würde schon darauf achten, beim Apfelbrei, dass der ganze Apfel da irgendwie mit drin steckt.
Genau, mit der Schalenanteil. Mach das einfach auch mal selber. Ja, das ist wirklich gar kein Eck, kann man sich super einfrieren, hast du immer was zu Hause, machst du zum Beispiel in so kleine Portionen, Eiswürfelportionen, hast du immer was. Ich mag das einfach recht gerne und gibt nochmal einen tollen Geschmack.
Eiswürfelportion.
Weißt du, wenn du zum Beispiel, ich koche daheim ein Beerenpüree, bevor die kurz vom Verschimmeln sind, wenn man so sagt, wenn sie schon matschig
sind. Sind sie eigentlich am gesündesten.
Ach ja, schau, da ist noch was Gutes dabei. Und dann mache ich es einfach, dass ich sie einmal einkoche und dann friere ich sie weg und einfach in Portionen, dass man sagt, okay, man muss nicht immer ganz auftauen, die ganze Packung. Und dann kann ich mir das einfach in meinem Porridge, ich mag einfach Porridge. Ihr merkt es, ich esse zurzeit so viel von dem, aber das ist so vielseitig. Und dann kannst du sagen, okay, ich süße natürlich durch die Früchte.
Ja.
Gibt schon den Zucker. Ich sage jetzt nicht, dass es gar keinen Zucker hat, sondern wirklich nur dadurch und nicht extra. Also nicht noch ins Porridge nochmal den Zucker reingeben, was man früher oder ich auch immer gemacht habe. Und so kannst du es dann immer reduzieren. Ja. Und es geht auch zum Beispiel mit Rosinen zum Beispiel. Wenn du was backst, hast du natürlich einen Zucker durch die Rosinen mit drin und gleichzeitig nochmal eine Feuchtigkeit. Und da macht es echt einen guten Kontrast zu dem Ganzen.
Man spricht ja gerade jetzt, dass man Zucker sozusagen einfach mal reduziert oder halbiert.
Genau.
Wir haben aber noch gar nicht geklärt, was ist denn eigentlich die Menge, die empfohlen wird, beziehungsweise was muss ich denn eigentlich halbieren?
Ja, das stimmt.
So fällt mir nämlich gerade ein. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE und die Weltgesundheitsorganisation, ist ja die WHO, die empfehlen höchstens 10% der täglichen Energiezufuhr über sogenannte freie Zucker aufzunehmen. Das bedeutet, wenn man jetzt einen Energiebedarf hat von 2000 Kilokalorien, dann entspricht es maximal 50 Gramm Zucker pro Tag. Die WHO ergänzt aus gesundheitlicher Sicht, insbesondere für die Zahngesundheit, wäre also an isoliertem Zucker, wäre sogar ein Wert von unter 5% noch besser. Oder anders gerechnet, ich habe mal auf dich jetzt das so bezogen, also durchschnittlichen Energiebedarf, wenn du so 2300 Kilokalorien pro Tag brauchst, 10% davon wären 230 Kilokalorien etwa, also rund 55 bis 60 Gramm freien Zucker. Das sind so grob bei dir wären es 14 gestrichene Teelöffel Haushaltszucker, der natürlich nicht isoliert, das ist der freie Zucker, aber immer isoliert ist. Also da zählt natürlich auch ein Honig, ein Sirup oder in Fruchtsäften, das gehört alles dazu. Und wenn man das dann halbiert, wäre man also bei 7 gestrichene Teelöffel Zucker oder Einfachzucker, den man so essen könnte zunächst. Ja, alles, was drunter ist, ist natürlich optimaler.
Ja. Aber das finde ich, das ist auf jeden Fall machbar. Also das ist mal ehrlich, da könnt ihr wirklich, wenn ihr kocht, ihr nehmt statt Zucker einfach irgendwas, was den Geschmack dann auch intensiviert. Oh Gott, ich krieg sie hier auch.
Intensiviert. Insensibilisiert. Also intensiviert. Ja, aber das ist ja gar nicht mehr nötig. Also das ist ja das, was ich im Moment ja auch merke. Also ich meine, ich bin in Anführungszeichen im Moment in einer Gewichtsreduktionsphase. Und deshalb habe ich vielleicht auch automatisch weniger, also ich lasse den Zucker beispielsweise, ich trinke ja jeden Tag Espresso, ist für mich so mein Quell für Bitterstoffe und das, was mich aktiviert auch morgens, da tue ich keinen Zucker mehr rein. Und das ist auch besser für die Wachheit, ne? Also wenn du keinen Zucker reintust, weil es hängt mit den Rezeptoren da zusammen und so. Also es macht mich auch wacher, ne? Zucker macht müde, Kohlenhydrate machen ja müde, Insulinspiegel, Blutzucker fällt dann ab, man wird müde und kriegt wieder Hunger.
So.
Also ich finde, das reduziert sich dann schon automatisch.
Ja, Das stimmt. Und man braucht es einfach auch nicht mehr. Man gewöhnt sich dran, ist auch viel Gewohnheit. Und ihr könnt es wirklich gut mit Gewürzen auch so ein bisschen. Probiert das einfach mal aus. Wenn ihr zum Beispiel auch, ich finde es ganz spannend, das Experiment, wenn ihr eine Ananas habt und ihr gebt ein bisschen Salz da drauf, auf einmal wird das so krass süß. Oh. Also das müsst ihr echt mal probieren, wenn ihr daheim
oder mit der Melone. Ist.
Oder mit der Melone hat man das auch. Und dann ist es einfach so, dass du sagst, okay, du isst das und denkst, boah, du hast so viel Zucker da drin, obwohl das einfach nur durch das Salz aufgewogen wird. Also dieser Geschmack wird einfach intensiver.
Ist es auch mit Säure so? Also wenn ich jetzt, ne, Melone ist ja mit Zitronensaft oder so,
genau.
Wird es ein bisschen Salz.
Ja, macht auf jeden Fall auch mit der Säure geht's. Oder auch zum Beispiel mit den Schalen, Zitronenschalen, Orangenschalen, gibt nochmal so einen extra Geschmack, wo dein Gehirn sagt, okay, ich habe irgendwie süß, obwohl es gar nichts Süßes ist. Eine Orangenschale ist eigentlich bitter, ist ganz strange. Und wenn du das aber dann isst, dann schmeckt es so irgendwie frisch und irgendwie süßlich, weil du den Duft von Orange hast, obwohl du den Geschmack gar nicht so hast. Wenn ihr zum Beispiel auch so eine Aubergine habt und gebt da Orange dazu, auf einmal schmeckt es leicht süßlich, obwohl eine Aubergine überhaupt nicht süß schmeckt. Aber so geht natürlich auch noch weiter, ja. Einfach sagen, okay, ich gehe nicht einkaufen und hau mir da irgendwie den Erdbeerjoghurt fertig gemischt ein. Nein, ich kaufe mir Naturjoghurt natürlich und mache frische Erdbeeren mit rein, kann das selber noch ein bisschen steuern, wie viel gebe ich da rein. Und ich habe keine zugesetzten Zuckerstoffe, obwohl bei Naturjoghurt, da müsst ihr echt aufpassen.
Also man hat, das muss man einmal ganz deutlich sagen, keinen zugesetzten extra isolierten Zucker, sondern man hat das in der Frucht.
Ja.
Aber was natürlich, das ist immer das, wo die Leute sagen, ich esse ja gar keinen Zucker und dann essen sie halt so irgendwie Apfel und so. Da ist natürlich auch Zucker drin in Form von Fructose.
Ja, und beim Joghurt ist es ganz irre, steht immer drauf Naturjoghurt ohne irgendwas. Und wenn du dann hinten mal drauf schaust,
davon Zucker.
Irre manchmal, wie viel da drin ist. Also manchen ist da wirklich, da muss man echt genau schauen, wenn man das ein bisschen, aber wenn man die paar Tricks so ein bisschen hat, dann kriegst du das echt gut hin, würde ich sagen. Oder auch so, weil ich sage, okay, du hast manchmal so Heißhunger, so geht's mir, wo ich dann sage, oh, jetzt wäre doch ein Stück Schokolade einfach das Beste. Dann sagst du, nee, mach dir halt ein paar Früchtechips oder irgendwas, was du sagst, okay, das hast du daheim. Ist ja auch Zucker, aber anders einfach, wo du sagst, du isst es und du isst weniger. Bei einer Schokolade haust du ja manchmal, wo du sagst, okay, ich kann gar nicht aufhören, ich will jetzt eine Tafel Schokolade essen, sondern isst einfach mal, keine Ahnung, eine Handvoll Nüsse oder einfach.
Was wäre ihr Trick, der bei mir am besten funktioniert? Wenn sie möglichst entweder gar nicht kaufen, so die Schokolade und Co., oder man bewahrt sie halt möglichst weit weg auf, also dass man erstmal dahin laufen muss. Das ist für mich eigentlich dann, man sagt ja, jeder Gang macht schlank. Also wenn man die Schokolade in der Garage hat, im Auto noch
ganz
liegen hat, im
weg,
Keller oder auf dem Dachboden oder wie auch immer, nicht direkt neben der Schublade, neben dem Fernseher und so, oder dann fällt auch meistens die ganze Tafel. Mhm. Was auch interessant ist, es ist ja dann, weil du gerade sagst, oh, ein Stückchen Schokolade, das macht man ja auch in der Regel eigentlich nicht, weil wenn man die Tafel dann mal aufmacht, dann fällt sie auch.
Ja.
Wenn man sich keine Verbote da setzt, also wenn man
besser
da sagt, genau, wenn man sich vornimmt, mal eine ganze Tafel zu essen.
Das schafft man nicht, glaube ich.
Schafft man, aber wenn man die Hälfte gegessen hat, ist man auch ganz glücklich und denkt, oh, ich könnte noch eine halbe Tafel Schokolade essen, während wenn man sich's verbietet, also eine rigide Kontrolle hat. Ich esse gar keine Schokolade und breche da nur ein Stück ab und futter dann die ganze Tafel, denke mir, ja, Mensch, ey, man hat noch ein schlechtes Gewissen. Also ruhig sich so im Kopf ein bisschen veräppeln und sich mal schon eine Menge vornehmen. Und wenn man dann die Hälfte nur hat, beispielsweise wie beim Zucker, nicht gleich verbieten, gar keinen Zucker,
einfach
sondern auf die Hälfte.
Ja.
Und ist dann zufrieden damit, weil man es auch geschafft hat, ist viel besser, als wenn man es komplett verbietet, rigide Kontrolle und es dann nicht einhalten kann.
Ja. Das hast du schön gesagt.
Aber sag mal, ich habe ja viel, wir haben ja viel jetzt über Zucker gesprochen, aber mit den, sagen wir mal, mit den alternativen Süßungsmitteln beschäftigt und habe ja da Xylit oder in allererster Linie Erythrit empfohlen. Jetzt ist es aber so ein bisschen kristallin auch und so. Wie kriege ich das möglichst so eingesetzt in der Küche, dass es halt nicht wie eine Zuckeralternative schmeckt, sondern möglichst so dahin kommt?
Ja, also ich würde ganz kurz da nochmal zum normalen Zucker sagen, es gibt so ein paar Sachen, da kannst du aus der Küche einfach nicht raus. Wenn du sagst, du machst jetzt eine Marmelade, ein Gelee, da gehört es einfach dazu. Macht auch Sinn, ne? Beim
Eis.
Einkochen, Konservieren, ne? Das ist einfach viel mehr Zucker, entzieht Lebensmittel, Wasser, wirkt konservierend, so geht es weiter. Also da kannst du es nicht wegbringen. Bei Eis ist es schwierig, aber ich zeige euch später das Erfolgsrezept der Woche. Es geht.
Habe ich neulich gelernt. Läuterzucker.
Ja, das ist super. Und auch beim Läuterzucker, wenn ihr sagt, okay, ihr braucht irgendwo Läuterzucker, macht einfach so, dass ihr weniger Zucker nimmt.
Was ist das denn?
Läuterzucker ist eigentlich 1:1. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast 100 Gramm Zucker und 100 Gramm Wasser, Milliliter Wasser, kochst du auf, Läuterzucker, hast den Sirup hergestellt. 1:1.
Haushaltszucker
Haushaltszucker
im Verhältnis
mit Wasser. Genau. Und wenn du aber sagst, du machst jetzt einen Läuterzucker in Anführungszeichen und machst eigentlich nur ein Drittel Zucker und Wasser, hast du trotzdem diese Süße, aber nicht so extrem. Mir ist das auch immer viel zu viel. Also wenn ihr das merkt und ihr könnt es wirklich regulieren und immer weiter runter und ihr merkt nach wirklich einer Woche, nach zwei Wochen, ihr braucht es gar nicht so extrem. Es ist auch oft einfach too much. Also wo ihr sagt, das ist viel zu viel, wenn ihr das habt, das Zucker, der macht alles kaputt, weil es einfach viel zu süß ist. Ja, kennt man auch oft aus der orientalischen Küche, da sind die Desserts sehr zuckerlastig, sehr süß. Was mir eigentlich viel zu viel ist, wenn es weniger wäre, viel besser und viel besser bekömmlich auch, ne, am Schluss.
So. Für was braucht man Läuterzucker eigentlich?
Also Läuterzucker kannst du natürlich für vieles benutzen, wenn du sagst, okay, du nimmst ein Dressing, hast einen Sirup, also den hast du eigentlich da wie ein Sirup. Kannst du sagen, du hast ein Dressing, du machst eine Eisherstellung, kannst du immer das alles als Basis mit hernehmen. Du legst Früchte ein. Du kannst.
Aber warum ist dieses Verhältnis? Ich habe das neulich in einer Reportage gesehen, da ging es um den besten Eismacher der Welt. Und der hat einen Läuterzucker da angesetzt. Und er sagt, ohne geht's nicht. Also auch um die Zuckerbestandteile. Und Läuterzucker ist ja dann wahrscheinlich Glucose, Fructose.
Genau, Glucose setzt man auch oft zu. Auch bei der Eisherstellung gibt ja Glucose als Paste. Ich weiß nicht, kennst du das? Das ist so eine dickflüssige Paste. Wenn du da ohne Handschuh reingehst, klebt deine
Glucose-Sirup.
Ja, genau, so ein Sirup. Und das macht dein Eis einfach von der Textur. Das gibt diese besondere
Cremigkeit.
Ja, das ist im Eis, ist einfach Zucker mit etwas Alkohol zum Beispiel noch, dann kriegst du das perfekte Sorbet hin. Also wirklich, die zwei Sachen. Aber das Perfekte, dass man auch sagt, okay, in der Küche geht's einfach nicht ohne. Das ist wie wenn du einen Hefeteig machst. Und das finde ich ganz spannend. Ein Hefeteig ohne Zucker funktioniert einfach nicht. Ne? Der Zucker dient als Nahrung für die Hefe und dann geht er einfach viel besser auf. Kannst du ohne machen, aber wird nicht so fluffig. Wenn sich jemand fragt, warum geht's nicht so oder ich lasse den immer weg. Es wird einfach mit der Prise Zucker die Hefe. Bakterien freuen sich und machen da ihre Party und dann gehen sie viel besser auf und können essen, scheiden wieder aus und so weiter geht's ja. Ne? Und die Gase und so wird er blubriger, fluffiger, mehr Luft ist drin. Manche Sachen gehen einfach nicht
unter. Es geht?
Also es geht, ja.
Mit, aber
natürlich,
reduziert.
Aber, genau, auf jeden Fall. Und Erythrit, ja gut, ist längst auch nicht mehr wegzudenken. Ja, ist ein Trendprodukt irgendwie auch geworden, auch in der Profiküche, im Fine Dining, im Sternenbereich.
What? Ehrlich?
Ja, ist ein präzises Werkzeug, ja, gerade auch wenn es um bewusste Ernährung geht, wo bei uns jetzt auch so ist, aber auch natürlich ist es spannend, wenn du auch sagst, okay, du hast diesen Geschmack, ja, dieses Kühlende, es ist ja ein bisschen wieder besonders, bedeutet, ich kann das gezielt einsetzen und das finde ich eigentlich ganz spannend, obwohl ich jetzt, also ich mache es nicht so viel, das muss ich ehrlich sagen, ich bin immer der, wo auch das, was ist im Süßgetränk oft drin, Aspartam, glaube ich, ist oft
Süßstoffe, ja.
Süßstoffe und sowas. Und das ist für mich eher, für mich, mein Empfinden vom Geschmack nicht so gut. Wo ich sage, beim Trinken mag ich es nicht, aber wenn ich es in der Küche gezielt einsetze, passt schon mit rein, wenn das Ganze stimmt. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, wenn man so die Mischung davon hat. Ne? Nicht nur das eigene Bewusstsein, wo man sagt, okay, das mag ich nicht, probiert einfach mal was Neues aus. Ne? Also Erythrit ist ja, zuckerähnlich, du hast es ja gut erklärt, es hat die Süßkraft, aber nur 60-70% davon. Also da muss man dann auch schauen, wie setze ich es ein von der Menge, wenn ich ein normales Rezept habe. Und ich kann nicht nur auch sagen, 1:1, ich hau das dann rein, es passt, sondern das ist ein bisschen Spielraum. Also da muss man ein bisschen probieren, wie mag ich das, wie nicht. Also du kannst es aber auch eigentlich gut kalkulieren und dosieren. Also
das heißt, wenn ich jetzt ein Rezept habe mit einer gewissen Zuckermenge, dann muss ich etwa ein Drittel mehr Erythrit dazu, dass ich die gleiche Süßkraft habe. Dann muss man aber wieder absolut natürlich überlegen, wenn ich jetzt quasi sehr viel Süße da drin habe, dass es dann nicht wieder unbekömmlich wird. Also da muss man ein bisschen jonglieren und für sich auch ausprobieren.
Ja, was ich halt cool finde an Erythrit, es ist hitzestabil. Ja? Du kannst es zum Backen nehmen, zum Kochen, zum Reduzieren von Soßen. Also da nimmt es keinen Einfluss. Ich finde das ganz schön, eigentlich auch wenn du eine Schü hast oder irgendwas, was du wirklich viel einkochen willst, dann kannst du auch sagen, okay, da gebe ich das dazu, es geht nicht kaputt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, Erythrit karamellisiert nicht. Du kannst es jetzt nicht in die Pfanne schmeißen und sagen, ich mache meine Krebs-CZ und karamellisiere das Ganze. Das funktioniert einfach nicht. Und es kann beim Abkühlen kristallisieren. Also wenn ich sage, ich erhitze es und ich kühle es dann ab und gebe keinen Teil von Glucose dazu. Da sind wir wieder bei dem Ganzen.
Siehst du das im Kristallisieren?
Kristallisieren, ja, das passt schon.
Okay.
Das ist schon
das
gut.
Das passt schon. Das finde ich auch, dass es passt. Also wir haben beide einen schönen Einschlag.
Ja.
Also okay, das Kristallisieren, das ist aber auch, wir haben das ja neulich gemacht bei der Schokolade. Mhm. Da fand ich das übrigens auch mit diesem kühlenden Effekt im Mund, ne, dass es die Energie aufnimmt und so, fand ich überhaupt nicht schlimm, weil das auch eine wir haben ja quasi eine 100% Rohkakao Schokolade gemacht, möglichst.
Die war krass. Gesund. Also die so muss krass, ich sagen.
Aber ich finde in der Kombination
richtig gut.
Richtig gut.
Ja.
Aber da hat sich das auch nicht aufgelöst, richtig, ne?
Da hat sich also nicht richtig aufgelöst und das ist halt die Schwierigkeit bei Erythrit. Man muss wirklich gucken, wir haben es aufgelöst in Kakaobutter, dann ist es so fast auch schon auskristallisiert. Und das aber nicht schlimm, es hat überhaupt nicht gestört in dem Moment, finde ich, weil diese Schokolade, da ist es so, da kannst du wirklich nur ein, zwei Stücke davon essen. Du bist irgendwie, hast du dann dieses Gefühl, es reicht, aber du hast trotzdem diese Süße irgendwie gestillt. Also es ist ein ganz spannendes Ding eigentlich.
Jedem Schweizer dreht es wahrscheinlich jetzt irgendwie so den Magen um. Ich fand es aber, es hat der Schokolade auch so einen Crunch gegeben.
Also ja, so ein bisschen.
Ich fand es echt richtig gut.
Ja, und dann hast du wirklich den gezielten Einsatz. Kannst du natürlich auch bei Getränken super nutzen. Also was auch super ist, ist einfach so ein sommerliches Getränk, wenn du sagst, du hast Minze, ein bisschen Zitrone und willst ein bisschen Süße nochmal rein.
Und das Kühlende vom Erythrit.
Und dann hast du nochmal das Kühlende und dann hast du das Ganze nochmal vereint. Also ihr seht, wenn ihr es gut einsetzt, ist es wirklich, also Erythrit ist kein 1:1 Zuckerersatz. Ja, ist ein eigenständiges Produkt, ja, mit eigenen Stärken und auch Schwächen. Also setzt es ein, wie ihr das gut findet.
Und sag mal, ich habe ja gesagt, Honig ist für mich, also als Zuckeralternative jetzt nicht von der Kalorienmenge, Kilokalorienmenge, sondern einfach, weil es eine geschmackliche Vielfalt bringt. Wie setzt du Honig ein? Oder also, welchen? Was ist dein Lieblingshonig?
Also Honig und ich sind wirklich Freunde. Bei mir kommt das wirklich sehr, sehr viel. Viel mehr als Zucker. Ich nehme echt wenig normalen Haushaltszucker, das muss ich ehrlich sagen, weil ich die Geschmäcker von Honig oder
toll.
Also wirklich, du hast das Karamellige. Wenn ich jetzt eine Suppe ansetze, gebe ich immer so ein bisschen mit in den Ansatz mit rein, spitze es an und karamellisiere das und das macht das Ganze so rund. Also du brauchst nicht viel davon, aber du hast halt nochmal eine ganz andere Balance nochmal bei Honig. Es gibt ja auch ganz verschiedene Honig. Es gibt Orangenblütenhonig, Kastanienhonig, Akazien und jeder kann für sich irgendwie gut was. Zum Beispiel ein Kastanienhonig, der ist eher so bitter, was zum Beispiel meine Schwester überhaupt nicht mag. Der hat so einen bitteren Geschmack und viele strecken da zurück. Aber in der Küche zum Beispiel sensationell zu Wild- oder Fleischgerichten, zu Soßen. Also wo es halt wirklich die Tiefe nochmal ganz gibt und das Ganze unterstreicht. Ja, weil du hast halt, jeder ist da irgendwie einzigartig. Orangenblüten sind eher so für die Patisserie, für Cremes, für was
so
Leichtes,
fruchtig,
so dieser Duft nochmal, so Zitrus und dann bist du ganz woanders und da kannst du es echt super gut einsetzen, ja. Und zum Beispiel Akazienhonig, der hat halt wirklich diese dünne Konsistenz, der ist perfekt, wenn du sagst, okay, du hast einen Ziegenkäse, der muss karamellisieren, dann nimmst du eher den und da gibt's ja noch 100
Millionen. Ich finde Honig toll, weil es immer für mich auch so eine, man kann eine ganze Region isolieren im Glas.
Also völlig. Und du machst es auf und es riecht so, also irre. Einfach, du machst es auf und jeder riecht anders. Jeder ist für sich irgendwie individuell. Und du denkst, boah, also wenn du da mal so ein bisschen, du brauchst auch gar nicht viel, weil er so vollmundig ist und irgendwie auch ganz elegant und balanciert dir jedes Gericht. Also das ist wirklich, Honig geht für mich. Also der geht nicht weg in der Küche, der bleibt einfach.
Ich habe das ganz oft, ich habe ja ganz, ganz viele Jahre in Hamburg gelebt. Und wenn ich meine Heimat schmecken wollte, habe ich mir hier von Imkern Honig aus der Region mitgenommen. Mhm. Und ich finde, das ist, wenn man dann dran riecht und,
ja, cool.
Und wie gesagt, so ein Bienchen, ne, Radius etwa 5 Kilometer, sagen wir jetzt mal, dann kannst du eine Region wirklich einfangen. Und für mich war das dann auch so ein bisschen Heimat, immer schmecken und riechen.
Ja, und das ist einfach
in der Ferne.
Toll. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Und ich finde es halt so schön. Also bei uns ist jedes dritte Haus gefühlt wirklich, die machen daheim ihren Honig, also ein Imker im Imkereiverein und vertreiben ihren Honig. Und wie schön ist das eigentlich? Kannst du unterstützen? Gibt kein besseren Honigfass? Für mich ist das wirklich ganz, ganz toll. Das Einzige, was wichtig ist, wenn ihr mit Honig backt, das will ich nochmal ganz kurz dazu sagen, weil viele ersetzen dann den Zucker auch zum Beispiel beim Backen. Und da muss man echt ein bisschen aufpassen.
Den Haushaltszucker.
Ja, danke, dass du das immer so sagst, ja.
Ja, weil wenn es Zucker, ja, ist Honig, wichtig, Honig wichtig. Ist auch Zucker.
Ja.
Ne? Das ist die Nerv, ich weiß.
Aber nein, das ist ganz richtig, dass du das sagst. Aber jetzt nochmal zum Backen.
Ja.
Der Honig führt zu schwererem Gebäck. Der wird so, also Honig bindet Wasser, ja, nochmal. Das Gebäck wird saftiger, was wir eigentlich auch wollen, aber weniger knusprig. Kommt immer darauf an, was man backt. Das passt nicht
verstehe.
Immer. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht sagen kann, ich kann bei jedem Gebäck und alles immer gleich ersetzen.
Also Honig hat ja auch schon einen höheren Wasseranteil. Mhm. Das ist ja deshalb etwas geringer vom Zuckergehalt insgesamt.
Ja.
Aber hat mehr Wasser. Und du sagst, dann wird, also ein Gebäck
schwerer.
Wirkt kompakter, schwerer.
Ja, genau. Manchmal ist es gewollt, aber
bei, manchmal. Zum Beispiel?
wenn ich zum Beispiel so ein, ja, so ein Cinnamon Rolls oder so, dann könnte ich mir das vorstellen, da ist das gut, wenn das so eher schwerer wird. Mhm. Aber wenn ich jetzt was locker Knuspriges haben will, wie zum Beispiel ein Blätterteig oder was, und ich will einen süßen haben, dann würde ich das jetzt nicht machen.
Franzbrötchen.
Oder Franzbrötchen.
Oh Gott.
Davon gehen wir jetzt nicht.
Das vermisse ich echt hier so aus meiner alten Heimat Hamburg.
Ja, das gibt's hier überhaupt.
Ich liebe Franzbrötchen, ey. Und so schön, wenn das so richtig, wie du sagst, so suppschig ist. Und
Das ist gut. Aber da musst du echt schauen, für was du was nimmst. Ne? Und
guck, da kriege ich jetzt wieder Bock auf was Süßes.
Oh Gott.
Aber
ab und zu darf man das auch. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich sich ab und zu auch sagt, heute in Maßen einfach, dass man sagt, man verbietet sich nicht alle. Du sagst es immer sehr schön, aber ich finde, es ist auch wirklich so. Wenn man alles darf, dann ist es gar nicht so schlimm. Weil die Schokolade oder das Süße läuft nicht weg. Das ist mein Motto immer.
Auf der Genplatte steht es noch, dass wir mit Hungersnöten zu kämpfen haben. Aber es gibt immer noch genug Menschen übrigens auf der Welt, die Hunger leiden.
Stimmt, ja.
Nicht allzu wenige, aber bei uns ist das zum Glück nicht mehr das Hauptproblem.
Ja.
Aber verrat mir doch, also so in der Profiküche, wie wird da gesüßt, dass man das viel subtiler wahrnimmt, die Süße, nicht so penetrant ist, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, bekanntes Süß-Softgetränk trinkt.
Es ist einfach so, dass die Süße gar nicht im Vordergrund steht. Und das ist auch ganz wichtig. Da sind wir eigentlich wieder bei dem, was wir die ganze Zeit erzählen. Ne? Ein Gericht besteht ja immer aus verschiedenen Komponenten und die dann zusammen irgendwie eine Symbiose entsteht. Und das finde ich ganz wichtig. Darum sagen wir auch immer in der Küche, esst es zusammen auf einem Löffel. Also wenn ich jetzt hier ein Gericht hinstelle, auch ein Dessert, bitte ist alles von jedem Komponent irgendwie zusammen und dann macht es erst Sinn.
Stimmt.
Ein ganz banales Schokoladendessert, ja, wenn ich jetzt das mache, dann kann ich nicht sagen, ich mache nur ein weißes Schokoladenmousse, weil das wäre viel zu plump und viel zu schwer und es würde nur süß schmecken. Da brauche ich irgendeinen Kontrast, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt vielleicht auf Macadamia und Passionsfrucht, wo einfach nochmal die enorme Säure hat durch die Passionsfrucht und dann entsteht auf einmal eine Verbindung von süß-sauer, cremig mit Crunch, wo du sagst, okay, perfekt. Und dann ist die Süße wirklich nur noch Nebendarsteller.
Hm. Ja. Aber sie ist dabei.
Aber eben in Maßen und nicht als Hauptdarsteller. Das ist ganz wichtig. Und so funktioniert das natürlich auch zu Hause. Ja? Wenn ich dann einfach sage, ich reduziere das und reduziere das, dann ist es auf einmal gar nicht mehr im Vordergrund und man nimmt es viel weniger wahr und dann natürlich ein bisschen muss. Aber darf man ja auch, so wie du schön erklärt hast. Also es ist ja nicht, dass man sagt, man muss es ganz weglassen. Und so kommen wir wahrscheinlich auch zu unserem tollen Rezept jetzt.
Ja.
Das ist Erfolgsrezept der Woche.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Nach deinen ganzen Tipps, Antonina, läuft mir ehrlicherweise direkt das Wasser im Mund zusammen und ich habe auch ein bisschen Lust auf was Süßes. Und ich weiß, dass ihr bestimmt zu Hause auch schon drauf gewartet habt. Unser Erfolgsrezept der Woche. Natürlich wie immer maximal lecker und maximal gesund, auch wenn es süß ist.
Tja, besser kannst du es gar nicht sagen. Wir machen heute nämlich ein kühlendes Waldbeersorbet, ganz ohne viel Schnickschnack. Das ist echt schön und auch jeder kann es daheim herstellen. Bedeutet, ihr braucht 500 Gramm Waldbeeren, tiefgefroren. Dann 120 Gramm fein gemahlenes Erythrit. Also da ist es wirklich ganz wichtig in Puderform, dass es nicht so auskristallisiert.
Weit weg von Hunden aufbewahren, bitte.
Mhm. Dann brauchen wir Limettensaft. Das ist Geschmackssache, ob ihr eine halbe oder eine ganze wollt. Eine Prise Salz unterstützt dann das Ganze nochmal. 100 Milliliter Wasser. Und dann nochmal für den extra Geschmack ein bisschen Rosmarin und Thymian. Und das Ganze wird ganz einfach gemacht. Bedeutet, ihr müsst die Beeren fein mixen und durch ein Sieb streichen. Also das hat einfach dann auch wieder so eine elegante Textur. Wer mag, kann die Kerne natürlich drin lassen. Aber es ist so ein bisschen mehr ins High-Cluster. Dann brauchen wir natürlich eine süße Basis. Bedeutet, wir nehmen das Wasser, wir erwärmen das leicht. Das Erythrit wird da drin vollständig aufgelöst. Das ist ganz wichtig. Rühren, rühren, rühren. Weil wenn es nicht ganz aufgelöst ist, dann kristallisiert das. Und das wollen wir später eigentlich nicht. Und die Kräuter können wir mit einlegen, das ein bisschen durchziehen und geben dann einfach nochmal den Geschmack ab. Und dann haben wir dann nochmal die Extranote mit drin. Dann wird das Ganze vermengt, also die Beerensoße mit dem Sirup, Zitronensaft dazu, Prise Salz und dann alles vermengen. Die Beerensoße mit Sirup, Zitronensaft und Salz. Dann das Ganze, sagt man so schön, reifen, ruhen lassen. Also die Masse so 1 bis 2 Stunden schon mal im Kühlschrank runterkühlen und danach einfach gefrieren, wer eine Eismaschine hat. Klar, ganz einfach, so 30 Minuten ungefähr. Und ohne Maschine geht es natürlich auch. Einfach in eine flache Form geben. Aber ganz wichtig, alle 30 Minuten ein bisschen umrühren, dass die Luft dazwischen kommt und dass es auch ein bisschen eine sämigere Konsistenz gibt. Nicht ganz wie eine Eismaschine, aber auf jeden Fall genießbar und dass es lecker ist.
So, alle Infos findet ihr natürlich zum Nachlesen in den Shownotes. Da findet ihr auch den Link zu allen anderen Erfolgsrezepten, die wir bei Is Ernährungswissen mit Biss schon hatten. Also, klickt euch mal rein.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Mit dem Erfolgsrezept sind wir auch schon fast am Ende der Folge angekommen, aber eben nur fast. Denn natürlich haben wir noch einen kurzen Reim für euch. Wir haben ChatGPT gefragt, fass uns das Ganze und das Wichtigste aus dieser süßen Folge doch mal zusammen. Und das ist dabei rausgekommen.
Zucker ist kein Bösewicht mit Hörnern und Mist, doch nur, wenn man zu viel davon isst.
Süßungsmittel sind okay, kein Grund für Geschrei. Denn wer Maß hält beim Süßen, bleibt locker dabei.
Und damit danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche Montag zu einer neuen Folge von Is, Ernährungswissen mit Biss.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.
Das war Is, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.